Wir kümmern uns in der nächsten Stunde um Menschen, die aktuell nicht in Arbeit und Brot sind. Insbesondere beleuchten wir den Wechsel vom SGB III ins SGB II. Alles, was zu diesem Thema wichtig ist, also zu Arbeitslosengeld I und Arbeitslosengeld II, das verraten wir gleich. Zu Gast in dieser heutigen Ausgabe der Plattform ist die Arbeitsagentur. Herzlich willkommen im Studio von Radio Free FM, Frau Martina Walcher.
Hallo.
Frau Walcher, Sie sind bei der Arbeitsagentur tätig. Früher hieß es einfach mal Arbeitsamt. Was ist denn da der Unterschied? Es wurde ja vor einigen Jahren umorganisiert.
Also eigentlich hat sich hauptsächlich der Name geändert. Also früher Arbeitsamt, heute Arbeitsagentur oder Agentur für Arbeit oder die Bundesagentur für Arbeit, wenn Sie, also die uns übergestellte Agentur. Es hat sich ein bisschen was im Aufbau geändert, dass wir aufgeteilt wurden. Also es gibt eine Anlaufstelle, die Eingangszone, wenn man sich arbeitslos melden möchte. Und dann gibt es aufgeteilt in Arbeitsvermittlung und die Leistung und dann noch für die Arbeitgeber als Ansprechpartner den Arbeitgeberservice. Und das war so die große Umstrukturierung mit der Agentur für Arbeit.
Was ist denn Ihre persönliche Aufgabe bei Ihnen im Haus?
Also ich bin Arbeitsvermittlerin im Arbeitslosengeld II-Bereich, speziell dort für die unter 25-Jährigen.
Jetzt wollen wir doch gleich mal auf die Begrifflichkeit losgehen. Ich habe schon was erwähnt von Sozialgesetzbuch III, von Sozialgesetzbuch II, von Arbeitslosengeld I, von Arbeitslosengeld II. Welches ist denn in welchem Gesetz geregelt?
Also das Arbeitslosengeld I ist in dem Sozialgesetzbuch III geregelt und das Arbeitslosengeld II in dem Sozialgesetzbuch II.
Also das II im II, das kann man sich gut merken. Das Arbeitslosengeld I funktioniert ja aber auch anders als das Arbeitslosengeld II. Beim Arbeitslosengeld I, da haben sich die Leute ja Ansprüche sozusagen selber erarbeitet durch eigenes Geld, das sie eingezahlt haben. Vielleicht können Sie uns da jetzt mal ein bisschen die ganz grundsätzlichen Unterschiede aufzählen, bevor wir zu den einzelnen Feinheiten kommen.
Ja, also das Arbeitslosengeld I, wie Sie schon gesagt haben, ist eine Versicherungsleistung. Das heißt, jeder Arbeitnehmer, der arbeitet und sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, zahlt Beiträge, mit denen er sich dann im Prinzip das Arbeitslosengeld I erwirtschaftet. Und das ist zeitlich begrenzt. Je nach Beschäftigungsdauer und je nach Lebensalter kriegt man unterschiedlich lang das Arbeitslosengeld. Geld I. Und das Arbeitslosengeld II bekommt im Prinzip jeder Hilfebedürftige, der seinen Lebensunterhalt nicht selber bestreiten kann. Und das Ganze ist steuerfinanziert.
Im Arbeitslosengeld I wird man dann, nehme ich an, auch ein bisschen mehr bekommen. Wie lange bekommt man es denn? Welches oder wie lange muss man dafür gearbeitet haben? Vielleicht können Sie uns da ein bisschen die Details verraten.
Also im Arbeitslosengeld I kriegt man, wenn man alleinstehend ist, 60% ungefähr vom bisherigen Nettogehalt und mit Kind dann 67%. Die Dauer ist, wie gesagt, ganz unterschiedlich. Man muss mindestens 12 Monate gearbeitet haben in den letzten 2 Jahren, dass man überhaupt einen Anspruch hat. Und dann staffelt sich der Anspruch von 6 Monaten bis 24 Monate, wobei der Höchstanspruch die 24 Monate erst ab einem gewissen Alter zu erreichen ist. Also Normalfall ist eigentlich, dass man maximal 12 Monate Anspruch hat und erst ab einem Alter von 50 aufwärts kriegt man gegebenenfalls länger Anspruch oder hat man länger einen Anspruch.
Ich glaube, da gibt es für manche Leute eine Lücke, die nämlich ein sozialversicherungspflichtiges Angestelltenverhältnis hatten, die sich dann selbstständig machen und die nach einem Jahr oder so, aus welchem Grund auch immer, die Selbstständigkeit aufgeben müssen, obwohl sie vielleicht ansonsten 2 Jahre lang hätten Arbeitslosengeld I bekommen können, fallen sie dann in die Lücke und bekommen nichts. Ist das richtig oder gibt es da Möglichkeiten, das abzufedern?
Ja, es gibt die Möglichkeiten, diese 2-Jahres-Frist zu verlängern, aber das halt unter bestimmten Voraussetzungen. Das ist also einzelfallbezogen, beziehungsweise also kann unter bestimmten Voraussetzungen verlängert werden.
Wir haben ja im Moment das Glück, dass wir in Anführungszeichen relativ wenige Arbeitslose in Deutschland haben. 2,7 Millionen Arbeitslose, die aktuelle Zahl. Sie sind zuständig hier in Ulm für den Alb-Donau-Kreis. Ich glaube, die Ulmer Zahlen, die sind sogar insgesamt prozentual noch besser. Wie hoch liegen die denn aktuell?
Also im Moment haben wir im Alb-Donau-Kreis, oder nicht im Alb-Donau-Kreis, sondern im Stadtgebiet Ulm plus Alb-Donau-Kreis 3,1% Arbeitslose. Und im Arbeitslosengeld II-Bereich sind es so 1,7%. Also sehr, sehr niedrig im Bundesvergleich.
Das ist eine tolle Zahl. An was liegt es, dass es hier in Ulm so gut läuft?
Also ich meine natürlich Baden-Württemberg schon immer relativ stark aufgestellt, also in alten Bundesländern sozusagen. Und dann haben wir natürlich eine relativ gute Industrie hier, Automobilzulieferer. Das ist halt ein Bereich, wo immer ganz gut läuft. Also und breit gefächert sind wir aufgestellt. Also nicht nur Automobilindustrie, sondern eben auch andere Bereiche.
In Augsburg gibt es eine Firma, mein Roland heißt die, die hat jetzt sozusagen die Tür zugemacht. Die Leute stehen vor der Tür. Das ist ja meistens für die Betroffenen dann der erste Gedanke, ich muss zum Arbeitsamt. Wie schnell müssen die Leute kommen und wie funktioniert es jetzt? Wie wird man dort aufgenommen? Was muss man beachten?
Also am besten ist, sobald man von der Kündigung erfährt, sofort melden. Man sollte sich innerhalb von 3 Tagen melden, damit einem nachher keine finanziellen Nachteile entstehen und eben damit wir auch rechtzeitig anfangen können, nach einer Anschlussbeschäftigung zu suchen, sodass gar keine Arbeitslosigkeit am besten in der Zwischenzeit entsteht. Dann ist es so, sobald man von der Kündigung erfahren hat, spricht man in der Agentur vor und kommt dann in diese Eingangszone, wo ich gesagt habe, wo im Prinzip dann die Grunddaten aufgenommen werden, wo der Lebenslauf aufgenommen wird und dann bekommt man die Unterlagen, wo der Arbeitgeber ausfüllen muss, also jetzt speziell im Arbeitslosengeld 1 und einen Antrag auf Arbeitslosengeld und dann füllt man das zu Hause aus und macht dann einen Termin aus, dass man Leistungen gegebenenfalls bekommt und gleichzeitig bekommt man noch einen Termin für die Arbeitsvermittlung, dass im Prinzip dann gleich die Stellensuche auch angefangen werden kann.
Das sind also 2 Punkte. Das eine ist Stellensuche, das andere ist, ich muss hier meine Leistung abrufen können. Und da sind dann wahrscheinlich auch 2 verschiedene Sachbearbeiter zuständig.
Genau.
Okay, und Sie sind jetzt selber Arbeitsvermittlerin, in Ihrem Fall für die unter 25-Jährigen. Warum gibt es da so eine Trennung? Haben die einen anderen Arbeitsmarkt? Oder?
Also bei den unter 25-Jährigen schaut man im Prinzip auch noch drauf, ob man Richtung Ausbildung noch was machen kann, sollte. Weil das Ziel sollte ja sein, eine Ausbildung, damit man einfach langfristig in den Arbeitsmarkt integriert wird. Und deshalb hat man das ein bisschen getrennt, weil natürlich die unter 25-Jährigen oft einfach noch Anliegen haben und man da von der Regierung einfach auch der Fokus drauf gelegt wurde, damit einfach die Jugendarbeitslosigkeit wirklich frühzeitig auch schon bekämpft wird oder ja, dass man da einfach besser drauf schauen kann.
Arbeitslosengeld 1, selber die Beiträge einbezahlt, das heißt, man hat auf jeden Fall einen Anspruch. Gibt es da irgendwelche Vermögen, die da eingesetzt werden müssen oder dazu verdienen? Darf man das oder wie sieht das aus?
Also beim Arbeitslosengeld 1, da wird nicht geschaut, ob man irgendwie 1 Million auf dem Konto noch hat, sondern da bekommt man wirklich einfach das, was man einbezahlt hat und da wird es berechnet und bekommt dann die Leistung. Dazu verdienen kann man im Arbeitslosengeld maximal 165 Euro und man darf nicht mehr wie 15 Stunden arbeiten, also bis 14,9 Stunden sozusagen darf man dazu verdienen, also Stunden arbeiten die Woche und 165 Euro dazu verdienen, ohne dass das Arbeitslosengeld 1 gekürzt wird. Wenn man aber über 15 Stunden arbeitet, dann ist es so, dass das Arbeitslosengeld 1 dann eingestellt wird, wenn man nicht mehr dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht.
Wird es dann völlig eingestellt oder wie ist das, wenn jetzt jemand 180 Euro verdient? Das reicht also, dem ja nicht aus dann.
Genau, also bei 180 Euro wird es halt entsprechend dann gekürzt, aber wenn er über 15 Stunden arbeitet, wird es komplett eingestellt. Da gibt es dann keine Möglichkeit.
Egal wie wenig man verdient.
Genau.
Das ist eine Gestaltungsfrage zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, dass man das dann richtig gestaltet. Also Hinterkopf 15 Stunden. Ansonsten, wenn eben, sagen wir mal, 200 Euro verdient werden, dann wird was verrechnet und das Arbeitslosengeld 1 läuft weiter, allerdings dann eben entsprechend gekürzt.
Genau.
Gibt es beim Arbeitslosengeld 1 Termine, die man wahrnehmen muss in Ihrem Haus? Laden Sie die Leute ab und zu ein?
Ja, also in der Arbeitsvermittlung erfolgen immer regelmäßig Termine. Das ist auch unterschiedlich. Bei den unter 25-Jährigen sind die Kontaktdichten höher, so nennt man es halt. Und bei den ja, über 25-Jährigen ist ein bisschen ja, größere Zeiträume, aber so alle 2 Monate, also alle 4 bis 8 Wochen hat man meistens einen Termin. Und diese Termine muss man auch einhalten. Wenn man die nicht einhält, dann können Sanktionen eintreten. Sperrzeiten im Arbeitslosengeld ein.
Wie sehen die Sanktionen aus?
Ja, also da wird dann das Geld gekürzt. Im Arbeitslosengeld 1 kenne ich mich nicht ganz so genau aus, weil ich mittlerweile schon relativ lange im Arbeitslosengeld 2 arbeite, aber da wird im Prinzip das Geld dann gekürzt bzw. für eine Weile gar nicht ausbezahlt.
Wichtiger Impuls, Einladungen wahrnehmen. Nicht nur zum Kaffee oder zum Bierchen, sondern in diesem Fall, wenn das Arbeitsamt oder die Agentur einlädt, unbedingt hingehen, damit man keine Nachteile erleidet. Das Arbeitslosengeld 2 können wir natürlich, wenn Sie aus diesem Bereich kommen, nachher etwas genauer, etwas intensiver beleuchten. Bis dahin erstmal ein bisschen Musik zum Thema. We're Working for a Living. Naja, wenn es geht, ist man happy. Garth Brooks und Huey Lewis mit einer schönen alten Aufnahme zum Thema Arbeiten. Und das ist auch unser heutiges Thema hier in der Plattform bei Radio Free FM. Die Arbeitsagentur ist bei uns, Frau Martina Weicher, dort Arbeitsvermittlerin. Insbesondere für Jugendliche bzw. Leute bis 25 ist sie tätig. Und sie selber arbeitet im Bereich vom SGB II, das heißt auch vom Arbeitslosengeld II. Wenn also die Zeit abgelaufen ist vom Arbeitslosengeld I, wofür man sich selber die Ansprüche erarbeitet hat, dann fällt man raus aus dem Arbeitslosengeld I und hoffentlich hat man bis dahin schon wieder einen neuen Job. Wenn es nicht geklappt hat, geht man dann über quasi automatisch ins Arbeitslosengeld II. Allerdings einen Antrag muss man, glaube ich, stellen, ne?
Genau, man bekommt im Normalfall den Hinweis, dass man dass das Arbeitslosengeld I ausläuft und dass man Arbeitslosengeld II Antrag stellen sollte. Und dann ist es wirklich so, dass man einen Antrag stellen muss, sonst bekommt man nämlich keine Leistung. Also das ist kein automatischer Übergang.
Man ist also dann quasi auf die Gesellschaft angewiesen, denn jetzt sind nicht mehr die Gelder, die man selber als Abzüge beim Lohn akzeptieren musste, nicht mehr die Quelle der Leistung, sondern jetzt kommen die Leistungen aus den Steuergeldern. Und aus dem Grunde ist natürlich dann, denke ich mal, auch die Hürde etwas höher oder die Prüfung etwas genauer, die Leistungen etwas geringer und so weiter. Ich denke, das wollen wir jetzt mal ein bisschen beleuchten. Wie ist denn das? Hat die Vermittlung von Arbeit eigentlich Vorrang vor der Geldleistung oder wie sieht denn dieses Verhältnis aus? Welches Verhältnis haben Sie sozusagen zu Ihrem Kollegen von der Leistungsabteilung?
Ja, also es ist so, dass natürlich das Hauptziel ist, die Hilfebedürftigkeit zu verringern oder zu beenden. Und das macht man im Normalfall über eine Arbeitsstelle. Und dann ist es natürlich so, dass da schon der Hauptfokus eigentlich auf die Arbeitsstellensuche gelegt wird. Nicht bei allen geht es, aus unterschiedlichen Gründen. Da achten wir schon auch drauf oder versuchen auch auf andere Belange noch einzugehen. Aber der Hauptfokus liegt schon auf der Arbeitssuche, damit eben diese Hilfebedürftigkeit beendet wird.
Solange man jetzt beim Arbeitslosengeld II drin ist, nennt man ja auch Hartz IV. Solange bekommt man Geld, also das ist ja immer so ein Sockelbetrag und dann gibt es zusätzlich Kosten der Unterkunft und Heizung. Wie hoch ist denn dieser Grundbetrag?
Ja, also der Grundbetrag ist für den Antragsteller sind 364 Euro und dann für die weiteren Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft, so nennt sich das, zum Beispiel für einen Partner und die Kinder, da ist es unterschiedlich. Das ist gestaffelt von 215 Euro bis 328 Euro pro Person. Je nach Alter des Kindes ist es unterschiedlich hoch.
Und dann kommt eben dazu die Kosten für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen. Aber es gibt eine Grenze und zwar die Angemessenheit, also soweit dieses angemessen ist. Was bedeutet das konkret?
Ja, also da gibt es im Prinzip eine Tabelle, wie viel Quadratmeter eine alleinstehende Person zur Verfügung hat oder eine Familie mit drei Kindern oder mit zwei Kindern. Und dann gibt es eben auch nicht nur die Größe, sondern auch der Preis muss angemessen sein. Und das ist eben ganz unterschiedlich nach Regionen, weil nicht jede Region die gleichen Mietspiegel hat. Und da ist es halt, im Prinzip muss man sich dann bei der zuständigen, beim zuständigen zukünftigen Jobcenter dann informieren, wie hoch denn dort die Miete maximal sein darf, bevor man überhaupt einen Mietvertrag unterschreibt.
Das ist ja angelehnt an die Wohngeldtabelle und da gibt es ja so Spalten und da gibt es halt Mietstufen, 3 oder 4 oder was auch immer. Und da muss man dann genau reinschauen. Je nachdem, wo man wohnt, fällt man da eine bestimmte Kategorie rein. Und ganz wichtig, haben Sie schon gesagt, bevor man einen Mietvertrag unterschreibt, muss man nachfragen, geht die konkrete Wohnung für mich in Ordnung?
Genau.
Wenn man allerdings schon in einer Wohnung wohnt und jetzt vom Arbeitslosengeld I ins Arbeitslosengeld II fällt und wohnt zufällig in einer Wohnung, die halt drüber ist, über das, was normalerweise gewährt würde, was passiert dann?
Also dann kann sein oder dann wird so sein, dass man sagt, dass die Miete nicht angemessen ist und dass man entweder sich eine neue Wohnung sucht, wo halt weniger Miete kostet. Wir übernehmen das für eine gewisse Dauer, maximal 6 Monate, dass wir den Betrag bezahlen. Aber dann muss man sich entweder eine kleinere Wohnung suchen oder mit dem Maximalbetrag, den wir bezahlen würden, auskommen und den Rest aus eigenen Mitteln irgendwie finanzieren.
Also diese Möglichkeit des Splittens, die gibt es.
Genau, das gibt es.
Wenn jemand umzieht, muss er selber zahlen oder geben Sie dann Zuschüsse?
Also das kommt drauf an, warum man umzieht. Da gibt es auch verschiedene Konstellationen. Wenn man umzieht, weil zum Beispiel, weiß ich, die Wohnung verschimmelt ist oder einfach gesundheitlich nicht mehr tragbar ist oder man gekündigt wird, weil Eigenbedarf besteht, dann übernehmen wir Kosten des Umzuges. Oder wenn man wegen einer Arbeit umziehen muss, dann übernimmt die Arbeitsvermittlung oder kann die Arbeitsvermittlung die Kosten übernehmen. Ansonsten, wenn man einfach umzieht, weil ihm die Wohnung halt nicht mehr gefällt und man was Schöneres haben will, dann muss man für den Umzug selber aufkommen.
Ja, und wie ist es im konkreten Fall, wenn jemand halt umziehen muss, weil er sagt, ja, ich kann mir die Zuzahlung nicht leisten, weil eben jetzt das halbe Jahr abgelaufen ist, in dem sie noch draufgelegt haben?
Also dann muss er auf jeden Fall erst mit der Leistungsabteilung sprechen und die würden dann im Normalfall die Umzugskosten übernehmen.
Würden da also mit einspringen. Naja, das ist wichtig zu wissen, damit jemand da dann sagt, okay, dann kann ich es machen. Ich meine, was passiert, wenn man, sagen wir mal, jetzt den Wohnraum, den man bräuchte, einfach nicht findet? Kann man dann eine Spalte nach rechts also gehen und was Höheres kriegen? Oder wie sieht das dann aus? Schauen Sie da in die Zeitung rein. Woran orientiert sich das?
Also da muss ich ehrlich gesagt passen, weil es im Moment bei uns noch das Landratsamt macht, die Kosten der Unterkunft. Die Agentur für Arbeit Ulm wechselt ja erst zum 1.1. ins Jobcenter, wo dann die Leistungsabteilung dann alles zusammen macht. Da müsste man, ich denke mal, das ist wirklich konkrete Einzelfälle, wirklich davor mit der Leistungsabteilung sprechen, ob es da auch Ausnahmen gibt, weil das Arbeitslosengeld II sehr einzelfallbezogen ist. Das sind immer Einzelfallentscheidungen dann.
Also wichtige Botschaft, Kontakt halten mit dem Arbeitsamt. Was ist da geschickt mit dem Vermittler oder mit der Leistungsabteilung den Kontakt zu halten?
Ja, also gerade wenn es ums Leistungsrechtliche geht, dann immer am besten direkt mit der Leistungsabteilung, weil man dann direkt den richtigen Ansprechpartner hat. Und wenn es um Arbeitsfragen geht, dann immer mit dem Arbeitsvermittler, damit man nicht von einer Stelle zur anderen geschickt wird. Aber wenn man sich mal unsicher ist, dann kann man natürlich immer seinen persönlichen Ansprechpartner, den Arbeitsvermittler, fragen. Der sagt dann, wo man sich hinwenden muss.
Wie findet man die richtige Person? Gibt es da eine Hotline oder bekommt man eine direkte Durchwahl von Leuten, die man ansprechen muss?
Ja, also es wird sich auch ändern zum 1.1. Im Moment ist es noch so, es gibt so ein Service-Center, wo man anruft, findet man die Nummer, also die Nummer findet man im Telefonbuch. Ab dem 1. Januar wird es so sein, gibt natürlich auch immer noch die Telefonnummer im Telefonbuch mit einer Zentrale, aber dann bekommt man einen direkten Ansprechpartner und dann bekommt man auch die Durchwahlen von seinem Vermittler und auch von der Leistungsabteilung. Das heißt, da kommt dann nicht mehr das Service-Center dazwischen.
Dann wird die Hürde, den richtigen Ansprechpartner auch wirklich anzusprechen, etwas gesenkt. Ich glaube, es kommt beiden Seiten zugute, dem Arbeitsamt oder der Agentur und dem Betroffenen selber gleichermaßen.
Ja, ich denke auch.
Weil, wie gesagt, die Botschaft war ja gerade, haltet Kontakt, redet mit uns vorher, dann bekommt ihr das. Weil man muss ja auch, wenn man wegfahren will, zum Beispiel vorher sagen, kriege ich Urlaub.
Genau, also es gibt diese Ortsabwesenheitsregelung. Bei uns heißt es nicht Urlaub, weil Urlaub beim Arbeitgeber nimmt man ja auch, wenn man daheim bleibt. Und bei uns heißt es Ortsabwesenheit. Das heißt, wenn man tatsächlich nicht mehr erreichbar ist, weil man, weiß es ich, Verwandte in Berlin besucht, dann muss man sich das vorher genehmigen lassen, damit das Arbeitslosengeld II in der Zeit dann auch ganz normal weiterlaufen kann. Wird im Normalfall nicht genehmigt, wenn, weiß es ich, in 2 Wochen eine Arbeitsaufnahme bevorsteht und man will dann 3 Wochen wegfahren, dann sagen wir, nee, stopp mal, das geht nicht. Aber ansonsten auch vorher einfach genehmigen lassen und je nach Grund wird der dann auch zugestimmt, der Ortsabwesenheit.
Wenn jemand jetzt voraussichtlich nichts finden wird an Arbeitsstelle, darf er dann auch 3 Wochen weggehen? Wird es genehmigt oder wo ist da die Grenze?
Ja, also einem steht 21 Kalendertage im Jahr zu, das heißt Montag bis Sonntag wird gezählt. In der Zeit wird das Arbeitslosengeld II ganz normal weiter bezahlt. Wenn es über diese 21 Tage geht, bis zu 6 Wochen, dann wird halt anteilig gekürzt das Arbeitslosengeld II. Und wenn man von vornherein gleich sagt, ich bin 8 Wochen weg, dann wird es ab dem 1. Tag eingestellt und erst wieder bezahlt, wenn man persönlich wieder vorspricht.
Also auch da muss man darauf achten, dass man die Urlaube dann richtig plant sozusagen.
Genau, und mit Rücksprache mit uns.
In Ordnung. Also, wichtige Botschaft, Rücksprache halten. Und ab Januar gibt es dann die Durchwahl. Das ist wichtig zu wissen. Werden die Leute angeschrieben, informiert darüber oder ergibt sich das dann im Laufe der Zeit, spielt sich das dann ein mit den Durchwahlen?
Also es ist geplant, dass jeder Kunde ein Schreiben erhält, wo das genau drinsteht, was sich dann ändern wird, weil dann natürlich auch Unsicherheiten bei den Kunden bestehen. Und dann natürlich, wenn wir jetzt noch in den Terminen bei uns in der Vermittlung jemand da haben, wird er auch informiert.
Okay, die Plattform bei Radio Free FM. Wir machen wieder Musik zum Thema. Are they gonna make us outlaws again? James Talley mit dem Lied, naja, wenn es wirtschaftlich schlecht geht und man die Familie nicht mehr versorgen kann, dann platzt den Leuten manchmal schon der Kragen. Here we go.
I believe they're gonna make us outlaws again.
James Talley or they gonna make us outlaws again. Damit das nicht passiert, haben wir hier in Deutschland die Agentur für Arbeit und die Martina Walcher. Und die Martina Walcher ist bei uns hier im Studio von Radio Free FM. Frau Walcher, wir sind beim Arbeitslosengeld 2 aus dem SGB II. Das ist ja auch Ihr Tätigkeitsfeld bei der Agentur. Wir wollen jetzt ein bisschen die Details beleuchten. Wir hatten schon gesagt, es gibt eine Grundförderung und es gibt Geld für Unterkunft und Heizung. Den elektrischen Strom, den muss man ja aus dem Grundbetrag bezahlen. Was passiert aber, wenn jemand mit Strom heizt?
Also dieser Grundbetrag, das nennt sich diese Regelleistung. Davon muss man, wie gesagt, den Strom selber zahlen. Und wenn man aber mit Strom heizt, dann ist es auch so, dass man im Prinzip mit dem Jobcenter, mit der Leistungsabteilung, das dann bei der Antragsabgabe schon bespricht und mitteilt. Und dann wird im Prinzip anteilig statt Öl oder Gas dann dieser Strom mit übernommen.
Anteilig, das heißt, man muss dann trennen in Nutzstrom und eben Heizstrom.
Genau.
Wie wird da, gibt es da eine Quote oder wird es von Einzelfall versucht zu errechnen?
Ja, also das wird dann im Einzelfall berechnet, weil es kommt natürlich dann auch wieder darauf an, wie groß die Wohnung ist, wie viel zu heizen ist, weil sonst wäre es ja ungerecht gegenüber denjenigen, die das Strom fürs Licht selber zahlen müssten und die, wo im Prinzip mit dem Strom heizen, dann den Strom komplett übernommen bekommen.
Müssen Sie da raus sich das persönlich anschauen oder kann man das im schriftlichen Verfahren machen?
Also das wird im Normalfall im schriftlichen Verfahren gemacht.
Also die Angaben, die da gemacht werden, die müssen dann einfach akzeptiert werden oder wenn die plausibel sind, dann passt es.
Ja, also da haben wir meistens von Stromanbietern dann die Nachweise und den Mietvertrag haben wir ja auch und wissen, wie groß die Wohnung ist. Und anhand dessen glauben wir das dann im Normalfall schon.
Mhm. Apropos Mietvertrag, häufig sehen ja Mietverträge so aus, man muss 2 oder manchmal sogar 3 Monatsmieten an Kaution bezahlen. Wenn jemand das nicht kann, aber eine Wohnung halt unbedingt benötigt, gibt es Möglichkeiten, dass Sie da im Wege von Darlehen oder so einspringen?
Ja, also Kautionen können wir auch übernehmen, wie diese Umzugsgebühren im Prinzip. Ist das ähnlich gestaltet. Was schwierig wird, sind Provisionen für Makler. Aber die Kautionen sind ähnlich wie die Umzugsgebühren.
Ja, wird es als Zuschuss gewährt oder müssen die Leute es dann im Wege von Abzug dann wieder ein bisschen zurückbezahlen? Also irgendwann bekommt man ja sowieso diesen Betrag wieder zurück vom Vermieter, wenn man nicht die Wohnung ruiniert hat. Aber es kann ja sein, jemand wohnt da 20 Jahre und wie sieht es dann aus?
Ja, also der ist unterschiedlich. Also im Normalfall Darlehen, im Normalfall sind es Darlehen.
Das heißt, da wird dann verrechnet und man bekommt halt anstatt 500 dann plus 450 ausbezahlt. Der Rest bleibt so lang, bis das abgetragen ist im Prinzip bei Ihnen. Und am Schluss wird da halt gesagt, okay, das Darlehen ist jetzt abgetragen, jetzt bekommst du dein Geld voll.
Ja, also das wird dann im Einzelfall besprochen, weil nicht jeder kann Raten gerade zahlen oder braucht das für was anderes. Das wird dann im Prinzip auch im Einzelfall dann entschieden. Also wie gesagt, das ist viel Einzelfall. Man kann da relativ wenig pauschal sagen, weil es steht auch so drin, dass Arbeitslosengeld 2 im Einzelfall entschieden wird.
Es gibt häufig Fälle, in denen schaffen es die Leute nicht, ihren Strom zu zahlen. Die geben das Geld für was anderes aus und dann kommt der Stromanbieter und sagt, ich stelle dir den Strom ab und dann schreien die Leute auf, kommen zu Ihnen. Was machen sie dann?
Ja, also kommt relativ häufig vor. Zuerst muss man mit dem Stromanbieter klären, ob eine Ratenzahlung möglich ist. Und nur wenn das schriftlich verneint wurde, dann können wir im Prinzip einspringen und auch Darlehen gewähren. Aber das muss davor geklärt werden, weil oftmals ist es schon möglich, dass Darlehen gemacht wird und dann zahlen wir in Zukunft direkt an den Stromanbieter.
Gleiches kann ja auch dem Mieter blühen, dass der Mieter eben die Miete nicht gibt, weil er es halt anderweitig verfälscht hat. Haben Sie auch Fälle, wo Sie dann sagen, wir zahlen direkt die Miete an den Vermieter, den Strom an die SWU und damit einfach diese Grundbedürfnisse definitiv abgedeckt sind, damit die Leute da nicht rausfliegen.
Also um Obdachlosigkeit zu vermeiden, zahlen wir auch an Vermieter die Miete.
Ja, und ja, wie viel Geld muss dann sozusagen noch übrig sein oder zumindest dem Betroffenen selber ausbezahlt werden, damit der über die Runden kommen kann? Gibt es da eine Untergrenze oder?
Ja, also es gibt halt, wie gesagt, diese Regelleistung von 364 Euro und davon dann im Prinzip abzüglich dem Strom dann und der Betrag wird dann halt ausbezahlt. Das ist für Lebensmittel dann. Also da gibt es prozentual noch mal ein bisschen weniger, weil man hat ja auch für Kleidung, also diese Regelleistung wird ja in verschiedenen Bereiche aufgeteilt, Kleidung, Essen, Strom und davon der Teil eben für Lebensmittel, der bleibt einem immer, außer wenn man sanktioniert ist, dann kann es sein, dass das auch wegfällt und dann muss man Lebensmittelgutscheine beantragen.
Das heißt, dann sind diese Gutscheine aber auch wirklich gebunden an Lebensmittel. Wo kann man die dann einlösen und was kriegt man für diese Gutscheine?
Ja, also diese Gutscheine kann man bei Lebensmittelgeschäften einlösen. Da gibt es im Normalfall beim Jobcenter vor Ort auch eine Liste, welche Lebensmittelmärkte das entgegennehmen. Das macht nicht jeder Lebensmittelmarkt. Und da bekommt man dann wirklich nur Lebensmittel, das heißt keine Zigaretten, kein Alkohol, dass man wirklich dann auch Lebensmittel davon kauft.
Aber Getränke auch?
Ja, genau.
Wie ist es mit Bier? Fällt es unter Grundnahrungsmittel oder unter Alkohol?
Ich würde sagen unter Alkohol.
Ja, in Bayern aber ist es anders. Da heißt, ich trinke Alkohol, nicht bloß ein Bier.
Genau.
Müssen Sie mal Kontakt mit Ihren Kollegen in Neu-Ulm aufnehmen? Ja. Vielleicht lässt sich da
was
ein bisschen was wenigstens machen. Ja, ja, genau. Also die müssen das dann wieder abrechnen, die Läden oder die Stellen, die das ausgeben, mit Ihnen quasi dann.
Genau.
Und da muss das dann schon korrekt sein, was da ausgegeben worden
genau.
ist. Okay, wenn jemand alleine lebt, ist das sehr einfach. Jetzt haben Sie vorhin schon den Begriff der Bedarfsgemeinschaft geprägt oder erwähnt. Wenn jetzt Leute in dieser Bedarfsgemeinschaft drin sind, die bedürftig sind, andere verdienen, wie sieht es da mit Unterhaltspflichten aus? Also gerade Eltern oder Kinder müssen ja im Prinzip die anderen unterhaltsmäßig mitversorgen.
Ja, also es ist so, dass jetzt nehmen wir mal an, ein Vater hat einen Antrag gestellt und da ist noch eine Mutter daheim und zwei Kinder. Und dann ist es so, dass die Eltern für ihre Kinder aufkommen müssen. Das heißt, wenn der Vater wieder eine Arbeitsstelle aufnimmt, dann wird geschaut eben, wie hoch ist der Bedarf. Allgemein deckt er das mit seinem neuen Einkommen und wenn nicht, dann kann eventuell aufstocken noch Arbeitslosengeld 2 bezahlt werden, aber da wird im Prinzip der Bedarf von allen berücksichtigt. Wenn aber jetzt zum Beispiel eins von den Kindern eine Ausbildung aufnimmt und da ja 800 Euro verdient oder 700, dann ist es so, dass das Kind seinen eigenen Bedarf decken muss, aber wenn dann noch Geld übrig ist von der Ausbildungsvergütung, muss er nicht für seine Eltern mit aufkommen. Das ist oft die Angst von Kindern oder auch von Eltern, dass das Kind für einen sorgen muss. Das ist dann so geregelt, dass das Kind nur seinen eigenen Bedarf decken muss. Das heißt, das Arbeitslosengeld 2 kann zwar verringert werden, aber eben nicht komplett eingestellt werden.
Wir hatten vorhin gesehen, Sie haben es gesagt, beim Arbeitslosengeld 1, wenn jemand eine Million Vermögen hat, stört es nicht, er bekommt sein Arbeitslosengeld 1 dennoch. Das ist jetzt aber anders beim Arbeitslosengeld 2. Hier wird Vermögen angerechnet.
Genau, da wird auf Vermögen geachtet, das heißt auf einen Lottogewinn oder auf ein großes Erbe. Oder natürlich auch, wenn man Einkommen hat, ob es jetzt Mieteinnahmen sind oder Einkommen eben aus Selbstständigkeit oder eben aus Nebeneinkommen. Da wird im Prinzip alles berücksichtigt. Oder eben auch Unterhaltszahlungen von einem Ex-Partner oder so für die Kinder und so. Das wird alles berücksichtigt. Auch Kindergeld wird angerechnet. Das ist beim Arbeitslosengeld 1 auch nicht der Fall.
Ah ja, gut zu wissen. Gibt es da kleine Freibeträge? Darf man so ein Sparbüchle haben oder muss man das völlig auflösen?
Ja, also es gibt Freibeträge, das ist nach Alter gestaffelt, Maximalgrenzen natürlich gibt es auch, aber man kann zumindest ein kleines Erspartes schon haben, eben halt nicht die großen Banknoten auf dem Konto.
Da muss man dann wieder im Einzelfall mit dem entsprechenden Berater bei der Agentur reden, damit man das erfährt, was darf sein.
Genau.
Okay.
Also es ist auch, ja, wenn man zum Beispiel eine Rentenversicherung abgeschlossen hat, das ist auch unterschiedlich, weil da wird darauf geachtet, wie ist der Rückkaufwert, ist der niedriger wie das, was man bisher einbezahlt hat, auch dann muss man es nicht unbedingt auflösen. Da gibt es eben ganz unterschiedliche Sachen, genauso beim Auto. Wer halt der Porsche daheim stehen hat, für 50.000 Euro wert, da kann man auch sagen, okay, wenn man den verkauft, kann man seinen Lebensunterhalt zumindest eine Weile davon bestreiten, aber wenn jemand ein angemessenes Auto daheim hat, braucht er nicht befürchten, dass er sein Auto hergeben muss.
Ja, ich denke, irgendwas brauchen wir ja zum Fahren. Aber gerade bei Lebensversicherungen, da ist es sicherlich oft ein Knackpunkt, gell?
Genau, also da ist der Rückkaufswert oft zumindest am Anfang noch niedriger wie das, was man bisher einbezahlt hat. Und dann muss man es auch nicht auflösen.
Okay, weitere Informationen nach der nächsten Musik. Wir hören jetzt einen, der muss quasi zu viel arbeiten. Der hat den Working Man Blues. Das ist Merle Haggard. Der teilt sich dieses Lied mit seinem Sohn Ben Haggard und Willie Nelson. Die Gruppe Alabama mit ihrem Top-Erfolg 40-Hour-Week. Auch dieser Mensch nicht für Ruhm oder Geld, oder ja, für Ruhm jedenfalls nicht arbeitet, aber um seine Familie zu ernähren. Wenn das nicht klappt, dann ist man Kunde beim Arbeitsamt bzw. der Agentur für Arbeit, wie es heute heißt, und bekommt Arbeitslosengeld 1 oder Arbeitslosengeld 2. Inzwischen sind wir ja beim Arbeitslosengeld 2 angekommen, Frau Weicher. Es gibt auch Sachleistungen, zum Beispiel sowas wie Erstausstattung oder was passiert, denn wenn zum Beispiel der Kühlschrank kaputt geht und man kann sich jetzt nicht einfach für 300 Euro einen neuen Kühlschrank kaufen.
Ja, also es gibt solche Erstausstattungen, zum Beispiel Baby-Erstausstattung, wenn man ein Kind erwartet, oder auch für Schwangerschaftskleidung, auch wenn halt ein Kind unterwegs ist, oder für Wohnungserstausstattung, also wenn jemand das erste Mal eine eigene Wohnung hat, kann man auch da Gelder bekommen. Und beim kaputten Kühlschrank ist es auch so, dass man eigentlich, muss man es aus der Regelleistung sich zurücklegen, Gelder auch noch sparen. Und wenn das, ja, wenn dann wirklich gar nichts da ist, muss man auch mit der Leistungsabteilung sprechen, ob es eventuell ein Darlehen dafür gibt. Aber eigentlich ist es deshalb diese Regelleistung im Vergleich zur früheren Sozialhilfe etwas höher, dass man sich das im Prinzip ersparen kann. Aber klappt nicht in allen Fällen.
Seit kurzem gibt es ja auch dieses Bildungspaket. Wie funktioniert es? Wie sieht es aus und wie wird es angenommen?
Ja, also mittlerweile wird es relativ stark angenommen oder stärker angenommen. Am Anfang hat es ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Das Bildungspaket umfasst, also es ist für Schüler oder für Kindergartenkinder, müssen die Eltern dann beantragen oder wird nur auf Antrag erbracht. Und es gibt es in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel für eintägige Ausflüge von der Schule oder vom Kindergarten, für mehrtägige Klassenfahrten, für Lernförderung, also Nachhilfe oder fürs Mittagessen oder für Teilhabe am sozialen oder kulturellen Leben. Das gilt aber nur für unter 18-Jährige, für Schülerbeförderung und für persönlichen Schulbedarf, also in wirklich ganz verschiedenen Bereichen.
Wir hatten vorhin beim Arbeitslosengeld 1 schon gehört, es gibt Pflichten, Termine bei Ihnen wahrzunehmen. Wie sieht es beim Arbeitslosengeld 2 aus?
Auch da gibt es die Termine, auch da müssen die eingehalten werden. Und wenn die ohne wichtigen Grund nicht eingehalten werden, dann kann eben auch das Arbeitslosengeld 2 gekürzt werden. Das nennt sich dann zwar nicht mehr Sperrzeit, sondern Sanktion, ist aber ähnlich. Oder ja, das Arbeitslosengeld 2 kann auch gekürzt werden, wenn man selbst verschuldet die Arbeitslosigkeit herbeigeführt hat, wenn man halt keine Lust mehr hatte, dort zu arbeiten und dann kündigt und dann im Prinzip mutwillig herbeiführt, dass man Leistungen nach dem Arbeitslosengeld 2 bekommt. Oder wenn man sich auf Stellen nicht bewirbt, die wir zuschicken, weil man einfach keine Lust hat, vielleicht dort zu arbeiten. Oder wenn man Maßnahmen bei uns nicht antritt oder abbricht, ohne dass man einen wichtigen Grund hat.
Eine Sperrzeit von 12 Wochen, wenn man selber kündigt, gibt es ja sogar beim Arbeitslosengeld 1, obwohl man da ja selber eingezahlt hat, diese Beiträge.
Genau, aber auch da gilt natürlich, sollte man vermeiden, dass man Leistungen überhaupt bekommt. Und deshalb gibt es dort eben auch die Sperrzeit, wenn man die Arbeitslosigkeit mutwillig herbeiführt. Und das wäre einfach eine Kündigung, um dann zu sagen, okay, ich möchte die Versicherungsleistung jetzt in Anspruch nehmen.
Zurück zum Arbeitslosengeld 2. Sie sagten schon, es wird dann gekürzt. Absenkungsbescheid nennt sich das. Wie oft kann man denn Absenkungsbescheide ergehen lassen? Kann man da auch welche parallel ergehen lassen?
Ja, also es gibt die Möglichkeit, dass welche parallel laufen, je nach Sanktionsgrund. Und ja, Sanktionsbescheide können eigentlich ja ohne Grenze sozusagen ergehen.
Das heißt, irgendwann steht da 0 Euro.
Genau, irgendwann kann es halt sein, dass man kein Geld mehr bekommt. Und dann kommt es eben dann wieder zu gegebenenfalls diesen Lebensmittelgutscheinen.
Aber die Wohnung ist dann meistens dahin.
Also, dass wir die Kosten der Unterkunft senken können, das ist nur im Ausnahmefall. Also
dann ist wieder wichtig, dass Sie direkt bezahlen, wenn es irgendwie machbar ist.
Genau, also die Kosten der Unterkunft sind ja weitreichender geschützt, eben weil wir vermeiden wollen, dass Obdachlosigkeit entsteht.
Ah, das ist gut, dass man da ein bisschen differenziert und die Leute dann doch in der Wohnung hält, auch wenn sie ansonsten ein bisschen schlampern sozusagen.
Genau.
Okay. Wie ist da jetzt das Verhältnis zwischen dem Arbeitsvermittler und demjenigen, der die Leistungen berechnet? Der Arbeitsvermittler muss ja sagen, ich habe den Gladen, der ist nicht gekommen. Reicht man das dann im Haus rüber oder wie verbindet man sich da?
Ja, also es ist so, dass zum Beispiel bei einem Meldeversäumnis wir dann prüfen, ob ein wichtiger Grund vorlag. Das heißt, der Kunde bekommt mit der zweiten Einladung, also wir laden dann auch ein zweites Mal ein, im Prinzip mit der zweiten Einladung eine Anhörung, warum er denn nicht kam. Und es kann ja auch sein, er hat einen wichtigen Grund, war krank oder hatte ein Vorstellungsgespräch und hat es telefonisch nicht durchgekommen, dann hat er im Prinzip Zeit zu reagieren bis zum nächsten Termin. Und wenn er aber nicht reagiert, uns nichts mitteilt und zum zweiten Termin vielleicht auch nicht kommt, dann ist es so, dann entscheidet der Vermittler darüber, ob jetzt eine Sanktion eintritt und dann geben wir es an die Leistungsabteilung weiter, damit die den Bescheid erlassen können, dass gekürzt wird. Und dann hat im Prinzip der Kunde die Möglichkeit, eventuell Widerspruch einzulegen.
Was ist denn zu beachten, wenn man sich selbstständig machen möchte aus der Arbeitslosengeld II heraus? Ja,
also generell so, wie ich schon eingangs gesagt hatte, es ist wichtig, dass die Hilfebedürftigkeit auf Dauer beendet wird. Und das heißt, wenn man eine Selbstständigkeit startet, ist es eben auch das Ziel, die Hilfebedürftigkeit zu beenden. Wenn man das am Anfang nicht gleich kann oder wenn man da Hilfen braucht, gibt es im Arbeitslosengeld II nur die Möglichkeit von einem Einstiegsgeld. Und das wird nur unter bestimmten Voraussetzungen bezahlt. Und das ist auch nicht so hoch wie zum Beispiel im Arbeitslosengeld I, der Existenzgründungszuschuss. Was öfters gemacht wird, ist, dass wir sagen, okay, du hast jetzt 3 bis 6 Monate Zeit, dass deine Selbstständigkeit ins Laufen kommt und dass die Hilfebedürftigkeit beendet wird. Und so lange werden wir auf Eigenbemühungen verzichten. Das heißt, wir suchen in dem Moment nicht mehr nach Arbeitsstellen, sondern du guckst, dass die Selbstständigkeit ins Laufen kommt. Aber es ist nicht Ziel, dass im Prinzip über Jahre lang eine Selbstständigkeit ausgeübt wird, wo man sagt, ich bin dort zwar Vollzeit beschäftigt, bekomme aber nicht so viel Geld, dass ich aus der Hilfebedürftigkeit rausfalle, sondern das ist weiterhin das oberste Ziel und wir sagen gegebenenfalls, okay, wir verzichten auf Eigenbemühungen, unterstützen in bestimmten Fällen, wenn wir sagen, okay, das ganze Ding hat Hand und Fuß mit diesem Einstiegsgeld. Das wird aber auch im Einzelfall dann geprüft.
Unter welchen Voraussetzungen können Sie Fortbildung fördern, bezahlen oder selber vielleicht anbieten?
Ja, also eine Fortbildung nennt sich bei uns Förderung der beruflichen Weiterbildung, FBW. Also wenn das mal kommt, diese Abkürzung, wird auch im Einzelfall, es ist immer eine Einzelfallentscheidung, je nachdem, wie sinnvoll wir das erachten, weil das Ziel sollte über diese Förderung der beruflichen Weiterbildung immer sein, dass danach im Prinzip eine Arbeitsaufnahme stattfindet und dass die Hilfebedürftigkeit beendet wird. Und ja, so klassisches Beispiel, wenn jemand immer im Lager gearbeitet hat, über Jahre lang, und aber keine abgeschlossene Ausbildung gemacht hat, aus welchen Gründen auch immer, dann kann es sein, dass wir sagen, okay, du hast jetzt 5 Jahre in dem Bereich gearbeitet. Es gibt über die Industrie- und Handelskammer eine Prüfung zum Fachkraft für Lagerlogistik und wir fördern die externen Prüfungen. Oder wenn jemand einen Staplerschein fehlt und wir sehen, okay, Stellen im Lager sind nur mit Staplerschein zu erhalten und dann sagen wir, okay, in dem Einzelfall, da wäre das sinnvoll, wir zahlen den Staplerschein und dann können wir das finanzieren. Aber da kann man keine pauschale Aussage treffen, weil das kommt immer auf den Lebenslauf von der betreffenden Person an und wie der Arbeitsmarkt im Moment aussieht. Im Arbeitslosengeld II sind da die Regelungen relativ streng, weil wir keinen Berufsschutz haben. Das heißt, wenn der Arbeitsmarkt im Metallbereich super aussieht, dann kann es auch sein, wir sagen, okay, wir haben zwar keine Stellen im Lager, aber ganz viele im Metallbereich. Da ist jetzt im Moment eine Förderung der beruflichen Weiterbildung nicht sinnvoll.
Wie werden Arbeitgeber einbezogen bei Ihnen in der Arbeit?
Ja, also der Arbeitgeber meldet uns ja die Stellen, auf die wir auch vermitteln. Und dann ist es so, gibt es eben diesen Arbeitgeberservice, der speziell für die Belange der Arbeitgeber da ist. Und der Arbeitgeberservice geht im Prinzip mit Außendiensten auf die Arbeitgeber zu und akquiriert so Stellen. Und die Arbeitgeber haben dann auch ihren entsprechenden Ansprechpartner.
Wenn jemand jetzt einen Leistungsbescheid bekommt und ist nicht zufrieden, sagt, das ist doch zu wenig, was kann er tun?
Also er kann immer Widerspruch einreichen, das steht immer drauf, innerhalb eines Monats, schriftlich oder zur Niederschrift. Und das gibt es immer eine Widerspruchstelle, wo man eben auch selber vorbeikommen kann, wenn man sagt, oh, ich kann das zwar nicht so gut aufschreiben, aber ich möchte mich trotzdem beschweren. Also dann kann man Widerspruch einlegen. Und dann wird über den Widerspruch entschieden. Das heißt, es wird nochmal der ganze Fall geprüft, ob es denn rechtlich so einwandfrei ist. Und wenn dann der Widerspruch sagt, okay, das ist passend, der Widerspruch wird als unbegründet zurückgewiesen, hat man dann die Möglichkeit, gegebenenfalls ins Klageverfahren zu gehen. Und dann wird es vom Sozialgericht im Prinzip entschieden.
Gebühren kostet es dort keine, aber ich glaube, es dauert relativ lang, bis man vom Sozialgericht eine Entscheidung bekommt.
Gell? Ja, also Gebühren kostet es keine, aber es kann sich wirklich ziehen.
Okay, wie ist das mit Flexibilität? Was erwarten Sie von den Leuten? Wie flexibel müssen die sein? Wie weit müssen die rausfahren, wenn die 50 Kilometer weit weg eine Stelle haben? Bekommen sie Fahrgeldzuschuss? Wie sieht es damit aus?
Ja, also im Arbeitslosengeld II ist diese Zumutbar deutlich höher. Das heißt, wie ich vorher gesagt habe, es gibt keinen Berufsschutz. Das heißt, man kann sich nicht auf seinen erlernten Beruf zurückziehen. Das heißt, wir können auch im Helferbereich gegebenenfalls nach Stellen suchen. Dann vom Umkreis ist es im Normalfall, dass man mit dem Vermittler bespricht, wo man schaut. Am Anfang meistens, außer man sagt gleich, man möchte bundesweit suchen, schauen wir erstmal im Tagespendelbereich. Da kommt es dann darauf an, ob man jetzt auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist oder mit dem Automobil ist, kann man natürlich weiter suchen. Und ja, wenn es dann aber Stellen sind, wenn man studiert hat und hier im Umkreis keine Arbeit gibt, dann kann es sein, dass wir auch bundesweit gegebenenfalls suchen. Aber das nach Absprache mit dem Kunden.
Wie sieht es beim Arbeitslosengeld 2 hinzuverdienen aus?
Also beim Arbeitslosengeld 2 gibt es keine Stundengrenze, weil man kann auch mit Vollzeit noch aufstockend Arbeitslosengeld 2 bekommen. Da ist es aber, der Hinzuverdienst ist ein bisschen geringer. Man kann 100 Euro generell dazu verdienen, ohne dass was abgezogen wird. Und dann ist es prozentual nach Einkommen gestaffelt. Also zwischen 20% und 30% vom Einkommen wird dann noch als Freibetrag berücksichtigt. Das ist aber ganz unterschiedlich, wie viel man verdient.
1-Euro-Jobs werden, glaube ich, nicht angerechnet, gell?
Genau, 1-Euro-Jobs werden nicht angerechnet. Bei uns hier im Alb-Donau-Kreis sind es 2 Euro, wenn man da höhere Fahrtkosten hat und die selber tragen muss. Aber es wird nicht angerechnet.
Hat sich das bewährt mit diesen 1-Euro-Jobs?
Also in bestimmten Fällen. Also es wird mittlerweile deutlich runtergefahren, weil ein bisschen mehr der Fokus auf, weil man soll damit ja in Arbeit kommen. Aber in bestimmten Fällen bewährt sich das immer wieder, dass es sinnvoll ist, einfach mal wirklich regelmäßig wieder einer Tätigkeit nachzugehen, weil wir ja doch manche haben, die wirklich schon lange aus dem Bereich wieder draußen sind.
Frau Weicher, herzlichen Dank dafür, dass Sie uns so instruktiv informiert haben. Vielleicht sagen Sie noch die Website oder den Kontakt.
Ja, also Kontakt findet man unter arbeitsagentur.de und dort Ansprechpartner vor Ort, dann findet man die Adressdaten für die zuständige Agentur.
Das war's dann schon wieder in der Plattform Redaktion Musikzusammenstellung und am Mikrofon ist Friedrich Hoog. Danke fürs Zuhören.